ARD Sounds.
Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Alexander Scheer. Ein Podcast von MDR Sachsen.
So, ich setze mal fix die Kopfhörer auf.
Ah, Sie haben Kopfhörer da, die möchte ich dann natürlich
auch. Ja, vielleicht ist es besser, weil wir doch ein ganzes Stück auseinandersitzen dann.
Ja, sehr gerne.
Und außerdem ja auch was vorhaben. Gute Stunde, MDR Sachsen Sonntagsbrunch Podcast mit Alexander Scheer in ARD Sounds. Wildes Leben zwischen Gundermann und Bobi. Und jetzt sitzen oder stehen?
Oh, sitzen.
Okay.
Ach so, das ist die Tischhöhe und die...
Den kann man runterfahren.
Ja! Ich liebe es.
Okay.
Och, ist das toll. Das ist richtig gut, weil ich bin... ich muss ein bisschen mit den Kräften haushalten.
Okay.
Jetzt eine Stunde stehen.
Ist die Frisur hinüber?
Die ist jetzt noch ein bisschen Hut geplättet. Deswegen sind die Kopfhörer da sehr gut.
Klingt einwandfrei.
Und
wenn
dann,
das okay ist?
Dann legen wir einfach los. Alright.
Er hat oft auf der Theaterbühne übernachtet. So sehr war er Theater. Immer mindestens 150%. Jung und wild. Die perfekte Beschreibung für Alexander Scheer in seinen Anfangsjahren. Da hat er die
Jetzt bin ich alt und müde.
Ja, ich hoffe nicht.
Nein.
Da in den Anfangsjahren bekannt geworden, Hauptrolle in Sonnenallee, Anfang 20, berühmt, begehrt, ein Mann für alle Filme ist er dann mal genannt worden, in Anlehnung an den Mann für alle Fälle. Aber Alexander Scheer beweist, dass man auch älter geworden noch wild sein kann. Ziemlich.
Ja, wie kommen Sie darauf, Herr Bischof?
Na, wenn ich mir so Ihr Pensum angucke und was Sie jetzt machen und mit David Bowie über die Bühne springen, das ist ja jetzt nicht von ohne.
Ja, aber...
Auf Theaterbühnen übernachten Sie nicht mehr.
Nein, das hat mir mein Rücken nahegelegt, dass man das doch mal irgendwann lassen kann. Das war früher tatsächlich immer ganz gut, weil die Generalprobe ist ja meistens totale Chaos. Und man sitzt dann noch in der Kantine, am nächsten Tag soll die Premiere sein, man hat keine Ahnung, wie man das überstehen soll und alle hauen dann irgendwann ab und ich gehe dann so um 1, 2 nachts nochmal auf die Bühne, wo das Theater komplett leer ist, gehe nochmal meine Texte durch und meine Positionen. Und irgendwo gibt es da auch immer im Bühnenbild ein Bett oder was, wo man schlafen kann, dann penne ich da und dann wache ich auf, wenn die Reinigung reinkommt, morgens um 8 trinke einen Kaffee in der Kantine, nehme eine Dusche in der Garderobe und bin schon da. Und wenn die Kolleginnen und Kollegen dann kommen und sagen, heute Premiere, dann sage ich, ja, da seid ihr ja endlich.
Ja, ich bin schon da, Hase und Igel.
Hase und Igel, das war das Prinzip, ja.
Habe ich eigentlich schon herzlich willkommen gesagt?
Nein, Herr Bischof.
Herzlich willkommen, Alexander Scheer.
Vielen, vielen Dank, hallo, freue mich sehr, hier zu sein.
Mittendrin sozusagen.
Wir haben ja gleich angefangen.
Wir haben sofort angefangen.
Und herrlich.
Offenkundig stimmt die Geschichte, ich war mir ja gar nicht so sicher. Ich habe das gelesen und dachte, das ist eine so schöne Anekdote und die erzählt sich einfach immer wunderbar weiter. Ich nehme die jetzt einfach mal sehen, wie er reagiert. Also sie stimmt offenbar.
Stimmt wahrscheinlich alles.
Naja, da bin
alles,
ich jetzt
was sicher. Sie da auf der Liste haben, ich bin gespannt.
Ja, wie weit oben sind Sie jetzt auf so der Wildheitsskala?
Also ich werde 50 dieses Jahr.
Mhm.
Das lasse ich mal so stehen jetzt.
Sie werden 50 dieses Jahr und haben Rücken.
Also jetzt nicht mehr, weil ich ja nicht mehr auf der Bühne übernachte. Ich habe jetzt einen sehr guten Futon.
Ja. Ich habe gleich in der Ankündigung Sonnenallee gesagt, weil ich sie damit zum ersten Mal wahrgenommen habe, weil ich diesen Film so großartig fand, weil ich sie da so großartig drin fand. Endlich mal Leichtigkeit bei diesem Thema.
Ja.
Das ist jetzt reine Zuschauerperspektive. Was war für Sie selber der Punkt, wo Sie gemerkt haben, super, ich habe es geschafft, ich bin da, wo ich immer hin wollte?
Habe ich das geschafft?
Fragen Sie sich jetzt auch noch?
Aber geht's denn irgendwann mal los? Also
das ist jetzt kokett.
Nein, das kann sein. Ich habe damals, es war ja also nicht nur der erste Film, wo Sie haben mich da wahrgenommen. Es war tatsächlich auch der erste Film, in dem ich überhaupt mitgespielt habe. Auch der erste Film von Leander Hausmann, dem Regisseur, überhaupt auch der erste Film über den Osten.
Sie waren irgendwie gerade 20,
Anfang
keine Schauspielschule.
20, so, und die sind ja, also Hausmann und Buck, die sind ja tingeln gegangen mit dem Stoff über Jahre, 3 Jahre an Sender und Filmförderungsanstalten und haben gesagt, wollen wir nicht, ist ein super Buch. Und die haben alle gesagt,
Komödie
an der Mauer, Stasi, 10 Jahre nach der Wende, das machen wir auf gar keinen Fall. Nein, das wird sich auch nicht verkaufen. Viel Glück, aber ist nicht unser Projekt. Und dann haben die das irgendwie finanziert gekriegt und dann mit, ja, und dann haben wir diesen Hit da hingelegt. Und es war der erste Ostfilm, ja, wo Leute, also überhaupt der erste Ostfilm. Und dann lief der gleich so gut. Und die ganzen Ostfilme, also wir haben ja das Genre sozusagen neu definiert. Also vorher gab es natürlich die DEFA-Filme.
Ja, ja, da waren sie ja auch schon mit dabei. Kai aus der Kiste?
Kai aus der Kiste war tatsächlich, aber das war mehr so eine Edelkomparsen-Nummer. Also das war von Rolle kann man da nicht sprechen. Aber da habe ich zum ersten Mal so ein bisschen reinschnuppert, ja. Und erst als wir diesen Erfolg hatten mit Sonnenallee, dann kamen dieselben Produzenten und sagten, ja, also sowas wollten wir ja schon immer mal machen. Stellen Sie sich vor, Herr Hausmann, Ostmann trifft Westfrau. Ja, wäre das was für Sie? Und dann kamen diese ganzen Ostfilme erst so richtig ins Rollen. Ja, wir haben es erfunden.
Sie haben es erfunden, aber Sie sind immer noch, um nochmal den anderen Faden aufzunehmen, Sie sind immer noch so ein bisschen im Zweifel, ob das jetzt alles das Richtige ist für Sie oder war es wirklich nur?
Nein, nein, überhaupt nicht. Aber so, es gibt ja so Kolleginnen und Kollegen, bei denen läuft es so super rund und Hollywood und hoch und runter und und denk mir hier so, ja, okay, habe ich dieses Jahr überhaupt, wie viele Drehtage habe ich denn schon? Eigentlich weiß ich noch gar nicht. Ja, man jongliert so mit 5, 6 Projekten. Ich habe Glück, ja. Aber werden die gedreht? Ja, nein, vielleicht. Es ist gerade ein bisschen, in der Branche ist es ein bisschen gerade schwierig, die neuen Filmförderungsgesetze und überhaupt der Kinomarkt. Wer geht ins Kino? Deutscher Film war ja sowieso schon immer nicht so einfach. Sie gehen ins Kino,
Herr Bischof. Ich bin ein großer Kinofan.
Sehr gut, ich auch.
Ja. Ich habe auch gar keinen Fernseher zu Hause.
Ich auch nicht.
Viel lieber Nachrichten kann ich hier auf dem Ding gucken und Filme im Kino.
Ich gucke nicht mal Nachrichten.
Echt? Kann man?
Kann man nicht. Aber sie fragte mich auch neulich mal in einem Interview, wo nehmen Sie denn dann Ihre Informationen her? Weil ich sage, ich gucke kein Fernsehen, ich höre kein Radio, ich lese keine Zeitung, ich gucke keine News im Internet. Wo kriegen Sie Ihre Informationen, Herr Scheer?
Ich habe keine Informationen.
Die Information, die ich brauche, die steht in diesem Textbuch, in diesem Theaterstück, in diesem Drehbuch, in dieser Rechercheliteratur. Ich lese viel, ich informiere mich viel, aber so eben dann für die Arbeit, rollenbezogen, Recherche. Und ich habe so gemerkt, so weiß ich nicht, so Themen wie Gundermann oder weiß ich nicht, Stasi oder sonst was. Ja, wenn man sich beschäftigt ein halbes Jahr damit, dann kann man eventuell eine Meinung dazu haben. Aber nur, weil ich jetzt zweimal Nachrichten geguckt habe, weiß ich ja nicht, was tatsächlich jetzt in der Welt los ist.
War das für Sie eine bewusste Entscheidung, es nicht mehr zu tun oder haben Sie es eigentlich nie getan?
Ich habe es nie so richtig getan und ich habe dann irgendwann gedacht, du, jetzt ist es zu spät, jetzt fange ich auch nicht mehr damit an. Ich bin sehr interessiert an Menschen, an Leben, an der Welt, aber man kann sich nicht alles reinfahren, du wirst ja irre. Also wenn du jetzt nach Amerika, Trump, wenn du jeden Tag die News anguckst, Putin, also, du wirst ja deprimierend, oder wie machen Sie das, Herr Bischof?
Ich frage das auch deshalb, weil ich mir gut vorstellen kann, dass man bewusst sagt, ich will das nicht mehr.
Ja.
Ich stehe auch ganz oft an diesem Punkt und denke mir, ich will das nicht mehr.
Ja.
Dann denke ich eben, ich kann es jetzt nicht, ich kann das nicht tun. Ich muss schon irgendwie dabei sein und
muss man? Ich meine, Sie arbeiten ja hier.
Ich arbeite hier.
Aber die Kollegin kommt gleich mit Nachrichten rein oder
auch das noch.
Aber die kommen ja sowieso. Ich meine, aber es ist eine bewusste Entscheidung. Sie können das auch. Lassen Sie es einfach weg. Beschäftigen Sie sich mit den schönen Dingen im Leben und tun Sie Sachen, die wirklich wichtig sind. Ja. Man kann sich ja auch entscheiden, das ist mir wichtig, will ich unterstützen oder so, oder aber nur dieses Konsumieren von Nachrichten, und Nachrichten sind ja auch nicht mehr nur Nachrichten, es wird ja auch immer mehr Infotainment, es sind ja auch es ist ja auch,
die wollen
es ist
was
ja auch
von dir.
Ein Markt. Sie wollen ja auch Nachrichten verkaufen. Ja? Und im Netz und die Bots und die KI und lasst mich alle in Ruhe damit.
Okay. Sie führen ein entspanntes Leben, nehme ich an.
Würde ich nicht sagen, aber ich bin zumindest vom Hype des Tages verschont.
Aha. Und fühlen Sie sich fremd in der Welt ringsherum? Oder?
Ab und an ja. Ich halte das aber nicht für einen Nachteil.
Weil Sie dann so diesen Beobachterblick behalten, weil Sie immer irgendwie so ein bisschen als von draußen kommt, gucken auf das, was macht ihr hier eigentlich so?
Was macht ihr eigentlich? Ich hab das sowieso, ich bin, also Ich bin ja Zwilling vom Sternzeichen, also entweder oder ist sowieso keine Option, alles oder gar nichts, nein, beides, ja, und eigentlich bin ich wie so ein flatternder Schmetterling, ich guck mir hier ein bisschen was an und dit, und wenn mir langweilig ist, dann fliege ich weiter, oder ich bin ja so ein staunendes Ferienkind, ich bin ja...
Immer noch?
Ja, ich laufe ja durch die Welt wie, also ich war ja zweimal 14, einmal im Osten, einmal im Westen,
ja
im Jahre
89 waren Sie 90, 13,
ja. 12, 13, 14 und dann bin ich ja sozusagen bipolar sozialisiert. Also ich bin in zwei getrennten Gesellschaftssystemen aufgewachsen, gegensätzlichen Systemen aufgewachsen, ohne dabei die Stadt verlassen zu müssen. Das ist ja ein historisches Privileg.
Sie sind in Berlin groß geworden.
Ja, in Berlin groß geworden und deswegen, also staunend laufe ich durch die Welt und denke, guck mal, was hier alles möglich ist. Also in Berlin ist jetzt nicht mehr so viel möglich wie in den 90ern, aber der Spirit hat mich nie verlassen. Alles geht.
Diese wilde Zeit in den 90er Jahren, in denen Sie ja ganz unterschiedliche Dinge gemacht haben, bevor dann die Sonnenallee kam, fühlt sich das wie verlorene Zeit für Sie an?
Nein. Nee. Nein, verlorene Zeit, sie ist ein bisschen lange her. Insofern, die Bilder sind nicht mehr so ganz scharf. Oder manchmal haben sie auch also mehr so ein bisschen die Farbe verblasst, wie so alter Orwo-Film. Wo du sagst, ja, es war auch letztes Jahrtausend, war auch ein anderes Land, man war irgendwie jemand anders, die Stadt war eine andere, das Land. Kommt man gar nicht mehr so richtig ran an das Gefühl oft. Aber verloren? Nee, das war... Das war ja zeitrelativ eher eine Kompression von Zeit. Also es passiert ja doppelt so viel in der Zeit, wo man aufwuchs, die Adoleszenz, sag ich mal, 14, 15, 16, da passierte ja auf einmal das Doppelte. Und das war, ich bin jetzt mit der Einsteinschen Relativitätstheorie nicht ganz so bewandert, aber mit Zeit, also da ist enorm viel passiert. Als hätte man länger gelebt. Ich habe aber mich sehr gut gehalten. Ja, für 50, Sie müssen es auch also sagen.
Ich muss das jetzt mal sagen.
Danke.
Ja. Doch. Wir sagen jetzt einfach nochmal, der Typ ist 50. Nein, er wird 50 und er sieht blendend aus.
Merci, Herr Bischof. Ja. Was ich nur sagen will, ist, wir haben wahnsinnig viel erlebt. Und in dieser langen Zeit die Zeit ist viel schneller, kürzer vergangen. Wir sind also...
Weil so viel los war.
Weil so viel los war.
Aber Sie sind nicht straight drauf zugegangen. Ich wollte immer Schauspieler sein. Ich weiß gar nicht, ob Sie immer Schauspieler sein wollten.
Doch.
Aber es fühlt sich so an, ja. Doch.
Ich wollte
aber immer. Sie sind ja nicht so drauf zugekommen. Nee,
also der Weg war natürlich nicht so, wie man das dann sowohl im einen als auch im anderen Land so gemacht hätte mit Abi und Studieren und das war alles nicht, das war drunter und drüber, aber dass ich Schauspieler werden wollte, dass ich im Film leben wollte, das war schon von früh an relativ klar. Ich wollte immer im Film leben.
Sie wollten im Film leben, weil eben die Welt damals schon fremd war?
Nee, eher so, weil man kam ja nicht raus. Also Ost-Berlin, wenn man was erleben wollte, musste man ins Kino gehen.
Ja, das stimmt.
Die Welt zu erleben, das erste Mal, dass ich, weiß ich nicht, es gab ja ein paar Westfilme tatsächlich.
Ja. Und alle hatten sie gesehen, weil ich bin auch jeden Donnerstag ins Kino gegangen, natürlich, den einen neuen Westfilm zu gucken.
So, also als E.T. rauskam, ich glaube 88 haben sie ihn dann endlich, der ist ja von 84, der ging um die ganze Welt und dann hatten sie eine abgeschrammelte Kopie, die haben sie dann in Ost-Berlin auch mal präsentiert im Kino Kosmos.
Habe ich damals nicht gesehen, nee.
Ich bin 13 Mal in diesen Film reingegangen. Das Ding hat 3,20 Mark gekostet. Offiziell wegen Überlänge. Naja, die mussten das natürlich auch irgendwie bezahlen. Der war sicher nicht ganz billig. Sonst hatte der immer 10 Pfennig gekostet, das Kino. Es war ja Kultur. Insofern war es so ja so.
So billig war das?
Erwachsene 20 Pfennig, Kinder 10 Pfennig.
Also war damals schon erwachsen, um nochmal aufs Alter zu kommen?
Wie alt Sie sind, weiß ich nicht. Aber
älter als Sie.
Das kann ja gar nicht sein.
Dankeschön.
Ich habe E.T., habe ich wirklich inhaliert, diesen Film, weil das war das erste Mal, dass ich jemanden, der war ja konsequent aus der Perspektive eines Jungen erzählt, Elliot, der junge Elliot, der war ja so alt wie Icke, 6, 7, 8, 9.
Ja.
Und da habe ich zum ersten Mal gesehen, wie die Kids so in Amerika leben. Und ich dachte, ich meine, klar, Alien und Raumschiff, aber was mich am Anfang des Films wirklich umgehauen hat, war, dass die haben sich da mit einem schnurlosen Telefon Pizza nach Hause bestellt. Da dachte ich, was? was machen die?
Und sie wussten damals schon, was Pizza ist. Ich wusste es auch nicht.
Sie wussten es auch nicht. Ich dachte, die runde Pizza, ja, die kannte man aus dem Ofen, so Viereck mit, also Teig und Gemüse, das war unsere Pizza, aber so das so mit Käserand und so. Und dann kam der Bote mit diesen Pizza, na, wie wir das heute kennen, das war für mich, ich dachte, Gott, ist das dekadent, aber auch, ist das toll.
Ja,
das
konnte es auch.
Ich möchte es auch. Ich wollte es immer. Ja, und vor allen Dingen wollte ich sozusagen in diese Kino, egal wo man rein, es war immer eine Raum- oder Zeitreise in ein anderes Leben, in eine andere Welt, in eine andere Zeit, in ein anderes Land. Und das hat mir gefallen am Kino. Mhm. Und das gefällt mir heute noch. Das ist ja das Privileg des Berufs. Ich bin eigentlich Zeit- und Raumreisender.
Der Traum, den Sie hatten, der hat sich so erfüllt und fühlt sich auch so gut und richtig an.
Ja, ich wüsste auch gar nicht, was ich sonst, ich kann ja nicht. Eine andere.
Na, Sie sind jetzt gerade auch viel auf der Bühne unterwegs und quasi, Sie haben so dieses schöne Wort bipolar gesagt, das leben Sie ja jetzt auch. Sie sind mit Dresen und der Band und mit Gundermann unterwegs und sind unterwegs als David Bowie oder mit Ihrem David Bowie Programm. Das sind ja auch zwei Welten. Poet, Baggerfahrer und der abgefahrene Weltkünstler.
In diesem Spannungsfeld bewege ich mich tatsächlich. Ja, da haben Sie recht. Da ist was dran. Ja, das da sagen Sie was.
Oder sieht das nur an der Oberfläche nach so großem Widerspruch aus? Vielleicht fühlt sich das für Sie gar nicht so an?
Gemeinsam eint Sie, dass Sie, wenn Sie singen, beide Künstler, ich glaube, jede, die singt, geht gar nicht anders. Singen die Lieder aus ihrem Herzen. Also du kannst nur singen, wenn du wirklich aufmachst und deine Seele rauslässt. Und insofern sind sie sich doch ähnlicher, als man auf den ersten Blick meinen mag. Mhm. Ja, also macht mir beides Spaß. Ist beides mit Dresen, die Band ist super. Die Bowie-Band ist auch super. Wir haben hier...
Es ist ja musikalisch schon auch sehr verschieden.
Ist schon sehr verschieden, aber ich meine Instrumente, Bass, Drums, Schlagzeug, Keyboards, Gesang. Ich habe ja, also dass ich überhaupt singen kann. Also dass ich, nicht, dass ich es kann. Ich kann, bin relativ lausig. Aber ich mache.
Darf ich jetzt gleich nochmal ein Kompliment nachschieben?
Nein.
Doch, Gundermann habe ich gedacht. Die Kopie ist besser als das Original.
Nein, besser gibt's nie. Also in den Kategorien denke
ich. Macht mich mehr an.
Das können Sie halten wie ein Dachdecker, wie Sie wollen. Wir sind alle anders. Das ist ja das Schöne daran. Nee, wenn Sie mich jetzt unterbrechen, ich habe ja ADHS. Habe ich letztes Jahr festgestellt. Ich verliere ganz schnell den Faden. Fokussieren fällt mir schwer. Deswegen, was wollte ich gerade sagen? Ach so, dass ich überhaupt singen kann. Ja. Also nicht, dass ich es kann. Ich mache das, was ich musikalisch, also mache ich durch Charisma und Energie auf der Bühne wieder wett. So lausig ist es nicht. Es ist eine super Show. Verstehen wir es richtig. Aber, dass ich die Möglichkeit habe, das meine ich mit kann, dass ich das machen kann.
Ja.
Ich habe mir das ja nicht ausgesucht. Ich hätte mich nie freiwillig vorne an ein Mikrofon gestellt. Dazu so eitel bin ich dann doch nicht, weil Sie sagen, jetzt kokettieren Sie aber, Herr Scheer. Nee, ich habe als Schlagzeuger angefangen, weil ich finde, der Motor zu sein hinten bei einer Band, das ist schon auch irgendwie nochmal was anderes, so der im Maschinenraum vom Schiff irgendwie, das anzufeuern.
Ganz wichtig.
Ganz wichtig, das sagt Keith Richards immer, it's all about the groove.
Ja.
Und das macht
man muss super korrekt sein.
Ja, oder ein bisschen loose. Oder man kann sozusagen, das Timing, ich verschleppt es ja gerne, hol es dann wieder rein. Wie sehr kann man die Zeit biegen?
Mhm.
Ja, fällt mir gerade auf. Also, korrekt muss man schon sein, aber du kannst es hier, da bist du auch schneller, da wieder langsamer. Und das finde ich so. Zeit ist ein total wichtiges Thema für mich,
fällt mir gerade auf. Wir sind schon wieder bei Einstein.
Wir sind schon wieder bei Einstein.
Die gebogene Zeit.
So sieht es nämlich einfach mal aus. Irgendwann habe ich dann gemerkt, Schlagzeug, ist mir aber zu weit hinten auf der Bühne. Dann habe ich doch gemerkt, ich bin doch ein bisschen eitler, als ich dachte. Und habe mich dann so als Gitarrist mehr so dann nach vorne geschummelt. Ja, so über verschiedene Rollen. Ich habe ja auch mal einen Gitarristen gespielt. Habe ihn gerade schon benannt.
Richards.
Herr Richards. Und dann kam dieses Gundermann-Angebot, beziehungsweise ich habe mich ja relativ rangeschmissen an den Dresen, weil ich dachte, das muss ich mir jetzt holen. Und dann,
Sie wollten das, das war...
Ja, ich wollte das. Ich brauchte es. Ich wusste auch, ab diesem, ich war um die 40, also das ist 10 Jahre her. Mhm. Ich wusste an dem Punkt meiner Karriere, jetzt muss ich irgendwie nochmal was landen. Die Volksbühne habe ich jetzt 16 Jahre Theater gespielt in Berlin unter Kastorf.
Riesendinger haben Sie da gespielt.
Riesendinger, sechs Stunden Dostojewskis, hoch und runter, Faust. Das einflussreichste Theater der Gegenwart. Aber so richtig von Kurven kannst du dir da auch nicht. Ja, Kultur war damals in Berlin auch nicht. Im Gegensatz zum Kultursenator, der uns jetzt den ganzen Etat abgesägt hat, der sagte, Kultur war doch in Berlin immer gut gebettet. Nichts war. Wir haben da zum Mindestlohn gearbeitet. Also 7 Stunden kannst du gar nicht bezahlen, was wir da gemacht haben. Wurde auch nicht. Und dann habe ich irgendwann gemerkt, jetzt musst du irgendwie mal im Feld, also come on. Jetzt. Und dann habe ich gehört, dass Dresen Gundermann macht. Und da wusste ich, das ist endlich mal eine amtliche Kombination. Da weiß jemand, was er dreht.
Ja.
Und bin da fast ein Jahr um den rumgetanzt. Und dachte, Andi, wir kennen uns nicht, aber ich bin aus dem Osten, ich bin blond, kann einigermaßen Gitarre spielen und singen.
Und Sie sehen dem Typen ja auch noch ähnlich, bisschen.
Aber
die Frisur ist besser.
Ich hatte mir die Haare mit Zopf hinten, ich hatte mir einen Zopf aus einer Perücke zurechtgeschnitten, hinten an die Brille rangeklebt. Ich hatte mir Zähne aus Suralin im Ofen gebrannt. Ja, ich hatte mir den Dialekt schon ein bisschen raufgeschafft. Ich habe gesagt zu Dresen, die Größe der aufgerissenen Klappe muss immer proportional zur Arbeitsleistung sein, war. Das hat ihn überhaupt nicht beeindruckt, null.
Ja, weil es ja auch nicht um äußerliche Ähnlichkeit geht.
Andi, wen willst du denn nehmen? Also natürlich musst du mich, das hat lange gedauert, weil ich habe dann auch irgendwann gemerkt, warum. Andi ist ja ein Familienmensch. Das heißt, seine Filme sind seine Familie, deine Kinder sind seine Filme und seine Crew ist seine Familie. Ja. Das heißt, er macht seit 30 Jahren mit denselben Leuten Filme. Ja. Die ganzen Gewerke, alle Kostüme, Maske, Bühne, Kamera sind alles dieselben Leute und die sind seine Familie. Und wenn da jemand Neues dazu kommt, muss er sich vorher das überlegt er sich sehr genau und guckt sich das eine Weile an, bevor er dann sagt, okay, herzlich willkommen.
Und jetzt ist es doch, so fühlt sich jedenfalls wie der Zuschauerperspektive, wie eine innigste Liebesbeziehung an, wenn man sich auf der Bühne mit Gundermann sieht, das ist so groß.
Ja, also es ist eine Lebensfreundschaft.
Du bist in mein Herz gefallen.
Wir sind uns gegenseitig ins Herz gefallen, ja.
Das ist doch...
Ja, es war Schicksal.
Ja, und sind die Musiker überhaupt Schicksal? Sie haben ja nicht nur Keith Richards und David Bowie und Gerhard Gundermann gespielt, sondern auch noch andere Musiker. Ist das Schicksal für Sie? Fühlen Sie, dass das, okay, jetzt bin ich eben der immer den Musiker macht?
Ja, Rockstars, Andy Warhol,
Blixer Bargeld,
Neubauten, ich würde es gern so sehen, dass das Schicksal ist. Ich glaube eher, es ist dem deutschen Schubladendenken in der Filmbranche.
Dem der Journalisten, die gerne irgendwie so eine Schublade aufmachen wollen.
Geschuldet, dass man sagt, okay, der hat schon mal gut, der kann das jetzt nochmal und dann kriegt man ja immer sozusagen, hat man seine Schublade weg, okay, da ist jetzt der Rockstar. Ich habe da aber nichts gegen, weil ich das sehr mag. Ich war ja früher sehr wild, wie Sie es in Ihrer Anmoderation
schon, ich habe auch gesagt, dass Sie es immer noch sein wollen, können, sind.
Dem Alter entsprechend. Nein, es ist natürlich kein Vergleich. Wenn ich mir überlege, was ich früher abgezogen habe für einen, oh mein Gott, nee. Ich bin wirklich erwachsen geworden.
Ein braver Mann mit Kleingarten. Irgendwo habe ich was vom Kleingarten gelesen.
Naja, brav. Kleingarten ist, das stimmt, ja. Ich habe von meinem Papa die Laube übernommen. Tatsächlich, das war zu Corona wirklich toll, dass wir jetzt mitten in der Stadt hatten wir da, weil er ist 80 und er rauchte da irgendwie beim Unkraut rum und sagte, Junge, ich rücke jetzt hier rum und ziehe irgendwie hier den Salat raus. Ja, was mache ich hier eigentlich? Willst du mir jetzt nicht mal endlich den Garten abnehmen? Ich fand das früher wahnsinnig spießig.
Ja,
meine Eltern hatten dann diese Laube und ich wollte natürlich in den 90ern Berlin entdecken und die ganze
und die Welt. Und überhaupt.
Und diese Laubenpieperei, das war mir alles sehr suspekt. Ist es heute noch. Aber dann war Corona die 2 Jahre Lockdown und da war diese Laube natürlich, wo man nicht raus durfte und in der Stadt und alles mit der. Ja. Und plötzlich waren wir so, jetzt merke ich aber, jetzt kann man wieder arbeiten. Jetzt habe ich gar keine Zeit. Jetzt haben wir also diese Laube, aber dass wir die Tomaten dann auch ernten, die wir da anpflanzen, die wachsen ja dann auch und so. Okay, anderes Thema. Wo waren wir?
Ich fand den Abzweig zu Ihren Eltern, den Sie jetzt geflogen sind, sehr gut. Wann haben sich Ihre Eltern keine Sorgen mehr um Sie gemacht?
Ich glaube, Sonderallee war entscheidend. Das war 99 oder 98, als wir ihn drehten. Mhm. Und ja, seit Gundermann ist das, glaube ich, also das dann war dann nochmal 20 Jahre später, okay, das Ding ist jetzt wirklich ein Sack und Tüten. Also das sind auch meine beiden Eckpfeiler. Wenn ich auf der Straße erkannt werde, heißt es jetzt nicht mehr, sind Sie nicht der aus Sonderallee? Ach, Sie sind doch der aus Gundermann. Also Gundermann hat sozusagen, es war ein Staffelstabübergabe. Aber Sie haben sich natürlich Sorgen gemacht. Es war auch so, die Zeit war ja so wild damals. Die 90er, die haben auch, sie sagt, Junge, also wir wissen auch gerade nicht, jetzt willst du Schule schmeißen? Abitur? Naja, vielleicht ist ja auch Quatsch, was willst du denn da jetzt? Also dann studieren, dann sollen sie dir wieder was erzählen, weil den sind ja dieselben Leute, die dir den ganzen Quark nochmal anders erzählen.
Sie haben ja so richtig den harten Umbruch.
Es war herrlich. Wir haben ja nur noch geschlafen in der Schule. Wir sind abends ins Kino, ins Theater, auf Party gegangen und in der Schule wurde geschlafen. Die Hälfte des Lehrkörpers war ja nicht mehr an der Schule, weil es gab Stasi-Vorwürfe oder Verstrickung oder Verdächtigung und dann wurden die suspendiert. Dann hatten wir nur noch die Hälfte der Lehrer. Es gab keine Schulbücher mehr, es gab keine Westschulbücher. Wir hatten dann so einen Kopierer, wir hatten dann irgendwelche Zettel von, also weißt du, wir haben eigentlich nur Kopf auf die Bank und die schlafen. Durch die Bank weg. Es sind auch alle sitzen geblieben. Nicht nur die Jungs in der Klasse, nicht nur die Klasse, nicht nur der Jahrgang. Nein, die ganze Schule. Es war einfach, es gab eine Welt zu entdecken. Berlin war der freieste Ort des Universums. Wer braucht da Abitur? Das waren die 90er.
Ja. Hat Ihnen diese Zeit irgendeine Botschaft mitgegeben fürs Leben jetzt?
Ja, es geht alles. Ich hab's gesehen. Es geht wirklich alles. Wenn mir jetzt irgendjemand in Berlin wird, ja auch, Berlin wird so spießig, Berlin wird eine Kleingartenanlage. Oh mein Gott, das ist zu laut, ist schon manchmal hart, wenn du so in der Kantine von der Volksbühne saßt und die neuen Loftbesitzer gegenüber dann an die Kantinen klopften und sagten, wir wollen noch mal schlafen. Ey, entschuldigt, wir haben hier gerade 7 Stunden das Selfie gespielt. Wir feiern jetzt hier ein bisschen Kantine. Zieh doch nach KW raus, ja? Wenn dir das zu laut ist hier. Entschuldige bitte, was willst du denn? Ja, aber Sie sind ja so in der Überzahl.
Sie haben gesagt, alles geht. Das haben Sie in dieser Zeit gelernt, weil Berlin so ein freier Ort war.
Ja, genau. Und wenn alle jetzt sagen, das geht aber nicht. Doch, Baby, es geht alles. Ich hab's gesehen.
Ja. Warum ist Berlin immer noch ein guter Platz für Sie? Auch wenn es jetzt eben nicht mehr ganz so offen, frei, wählt.
Es ist schon noch auch, also ich habe in Deutschland Alternative, ich bin gerne hier in Leipzig, ich kenne alle Bahnhöfe, alle Flughäfen und ich war, glaube ich, in jedem 2-Sterne-Hotel der größeren Städte war ich auch schon mal irgendwo untergebracht. Hamburg ist für mich eine Option, aber eigentlich auch nicht. München, da kriege ich nur Ärger. Ja, als größere Städte zum Wohnen, sag ich jetzt mal. Ich brauche da nur irgendwo zu stehen. Ich habe diese Berliner Energie, da wird sofort, da rufen wir die Polizei. Ich krieg nur Ärger in München.
Der hat die Berliner Energie, der macht Ärger.
He's trouble. Ja, he's trouble. Aber ich war auch immer nur im Winter in München. Vielleicht muss man die jetzt trotzdem, vielleicht ist im Sommer einfacher, wenn die schon die halbe Maß drin haben um 14 Uhr. Ist dann ein bisschen entspannter. Aber München ist nix. Berlin ist einfach Berlin ist meine Stadt und wird es immer sein. Also.
Und feiern Sie mit dem Programm, dreht sich ja um die Berliner Jahre von David Bowie, Sie spielen ja auch die anderen Hits, die in anderen Zeiten entstanden sind. Ja. Feiern Sie auch Berlin?
Absolut, ja. Es ist ein Abend über Bowie, es ist ein Abend über Bowies Bücher. Komme ich gleich nochmal dazu. Es ist ein Abend über Berlin und auch ein bisschen über Brecht. Also die 4 großen B.
Bowie, Bücher, Berlin und Brecht.
Ja, weil wir ja am Berliner Ensemble sind in Berlin. Da haben wir ja den Abend gestartet. Das ist ja das Theater
und von jetzt sind Sie auf Brecht. Tournee.
Und jetzt sind wir auf Tournee. Aber na, was denn jetzt? Soll ich jetzt von dem, ob es ein Berlin-Abend ist, erzählen oder ob wir auf Tournee gehen? Nicht so schnell. Sie bringen mich durcheinander.
Entschuldigung.
Nein, alles gut.
Sie sind so fix, Sie vermitteln mir den Eindruck, der muss unentwegt gefüttert werden. Sonst. Nee,
ich rede mich um Kopf und Kragen. Ich habe einfach, ich jongliere im Kopf, wenn man 5, 6 Sachen gleichzeitig. ADHS ist nicht so, also es ist, ich habe eigentlich kein Problem mit dem Hyperfokus. Es ist ja auch, so schlimm nicht. Es gibt schlimmere. Also ADHS, 5, 6 Sachen gleichzeitig, mit denen man jongliert. Ja, man fängt das an, man lenkt sich ab, man macht, ach, hier, wollte ich ja, ach, das wollten wir noch. Ach, guck mal, wer am Telefon, jetzt wollte ich, ach, jetzt habe ich ja noch gar nicht. So, renne ich den ganzen Tag durch die Wohnung und am Ende des Tages bin ich völlig fertig, habe aber nichts geschafft. 5 Sachen angefangen. Damit komme ich super klar. Ich komme auch mit dem Hyperfokus klar. Also wenn man sich wirklich nur so einen Tunnelblick auf eine Sache, wenn ich 4 Wochen nur recherchiere, zum Thema Brecht oder so oder Bowie oder das kann ich super, nennt man Hyperfokus. Das ist ganz toll für die Recherche. Das einzige Problem, was ich habe mit meinem ADHS, ist, wenn ich Aufmerksamkeit habe, sprich ein Scheinwerfer, eine Kameralinse oder ein Mikrofon.
Hier.
Ich habe Aufmerksamkeit hier und ich habe keinen geskripteten Text. Also ich habe nicht keinen Text vorher, den ich lernen kann. Das heißt, so, ich lasse mich ganz schnell ablenken und ich fange an, Schachtelsätze zu bilden, als gäbe es keinen Morgen.
Und jetzt David Bowie?
Ja, so.
Ist David Bowie die Rolle Ihres Lebens?
Das war, weil ich ja Zwilling bin, entweder oder, wir erinnern uns, alles oder gar nichts, alles, immer alles auf einmal. Ich hoffe, da kommt noch andere. Also im Moment vielleicht, ja, es ist auf jeden Fall gerade mein geistiges Zentrum, würde ich mal tatsächlich sagen, um dass ich so rumrotiere. Also
die Tour vorbereiten?
Wir bereiten die Tour vor. Wir haben noch ein paar Vorstellungen im Berliner Ensemble. Wir haben ja gesagt, Bowie-Bücher. Bücher insofern, der Mann brachte mal eine Liste heraus seiner 100 wichtigsten Bücher. Man muss dazu wissen, David Bowie war ja eine Leseratte. Oh. Der hat also ständig gelesen. Er reiste mit einer mobilen Bibliothek, da passten 1500 Bücher rein. Das hat er immer mit auf Tour genommen. So ein riesen Schrankkoffer, das hat ihm immer jemand hinterher geschoben ins Hotelzimmer. Da hat er immer gelesen, weil er sagte, Literatur inspiriert mich. Außerdem ist mir oft langweilig. Also ich habe mal eine KI gefragt, wie lange war David Bowie in seinem Leben ungefähr unterwegs, on the road, alle Konzerte, Proben und Anreise, Abreise. Er sagte, das dauerte keine 2 Sekunden. Da sagte die KI, 7 Jahre. Ungefähr 7 Jahre war der Mann also sozusagen in irgendeinem Bus oder in einem Auto oder in einem Zug. Oder ist viel Zeit zum Lesen. Und dann sagt er, Kunst generell, also ob das jetzt andere Musik ist, Popmusik, Oper, klassische Musik, Theater, ja, japanisches Kabuki-Theater oder eben Brecht, Fotografie, Film, Tanz, bildende Kunst, Malerei, Skulptur, aber eben auch Literatur, also die Künste generell, sagt er, ich finde die gut, weil ich mich da bedienen kann. Ich bin erstmal ein Schwamm und ich lasse mich, sagen wir mal, inspirieren und das sind Quellen, da ziehe ich einfach meine Ideen raus. Er sagt, er kombiniert Sachen, also wenn man sich jetzt eine Kunstfigur anguckt, wie Ziggy Stardust zum Beispiel, ja, und The Spiders vom Mars. Er sagt, er ist ein androgyner Außerirdische, der jetzt Rockmusik spielt, ja. Das ist im Prinzip, ist es Kostüm und Maske vom Kabuki-Theater, der Verfremdungseffekt von Brecht, ganz viel Rock'n'Roll und ein bisschen A Clockwork Orange von Anthony Burgess.
Ja.
Ja, Alex und seine Drukes, Ziggy und the Spiders from Mars, ja, also so eine Gang. Der hat einfach ganz viel, wie so ein Amalgam, im Schmelztiegel seines Hirns, sagt er, dit und dit finde ich gut, dit passt zusammen und dann kommt sowas bei raus. Und dann sagt er, Literatur war da ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Und dann sagte er, brachte er 3 Jahre vor seinem Tod eine Liste heraus, sagte, das sind die 100 Bücher, die haben mein Leben und mein Werk am meisten beeinflusst. Allein die Liste der 100 Bücher ist ein Bestseller geworden.
Ja.
So. Und das hat mich natürlich sofort interessiert.
Ja. Und ist das dramaturgisch einfach ein guter Kniff, dass Sie nicht einfach auf die Bühne gehen und hintereinander quasi ein Double machen, sondern...
Natürlich. Also, das war überhaupt kein Ansatz. Eigentlich war der Ansatz eher andersrum. Wir haben gesagt, wollen wir nicht eine Lesung machen mit diesen Büchern oder Texten aus diesen Büchern. Man muss dazu sagen, 100 Bücher, das sind natürlich Klassiker der Weltliteratur. Es fängt tatsächlich an mit Anthony Burgess, Clockwork Orange. ja, George Orwell 1984 oder Dantes Inferno oder sowas. Dann
Christa Wolf auch noch.
Ja, jetzt gelesen. Verraten Sie nicht Ach. Gleich alles. Ich habe hier einen dramaturgischen Aufbau,
okay, okay,
ja.
Okay, wir gehen nochmal auf Anfang.
Nein, nee, lassen Sie es drin, alles gut. Sachbücher tatsächlich, also hauptsächlich über Musik, schwarzen Rock'n'Roll, Little Richard, Funk, Soul, aber auch Schizophrenie zum Beispiel oder die Geschichte der Sowjetunion. Ja, ist ein Buch, hat 1000 Seiten. Ich weiß nicht, wer, also das muss man wollen. Da braucht man Zeit. Und also auch die Geschichte der USA auch. Also sehr viele Geschichtsbücher. Comics, obskure Comics, 6, 7 verschiedene Comic-Reihen in seinen Lieblingsbüchern in der Liste mit aufgenommen. Und das ist auffällig, 4 Bücher aus Berlin. Also sagen wir mal, ist klar, Berlin-Alexanderplatz von Dublin, Christopher Isherwood, Goodbye Berlin, also woraus dann später der Film Cabaret wurde, ist auch Weimarer Republik, ein Sachbuch über die Weimarer Republik. Also er war tatsächlich, er ist nach Berlin gegangen, eigentlich wegen der 20er Jahre, wegen der Weimarer Republik, weil da so viele Leute aus aller Welt in Berlin waren. Berlin war ja die Hauptstadt der Berlin hat die Moderne angeschoben. Ein Ding namens Moderne wurde in den 20er Jahren in Berlin hauptsächlich.
Und das hat ihn interessiert. Ich habe immer gedacht, er ist nach Berlin gegangen, um irgendwie wegzukommen von dem Rummel, vom Heroin. Von es gibt ja auch ganz
Kokain.
Aber vom Kokain, ja.
Sein Kumpel Iggy Pop war wohl sehr auf Heroin. Aber das kommt natürlich auch dazu, dass er also in Los Angeles war. Ich habe jetzt Grammy gewonnen. Ich bin jetzt hier einer der berühmtesten Musiker der Welt. Fame. Er war schwerst drogenabhängig, wog nur noch 42 Kilo und war sehr paranoid und sagte, ich muss was ändern, sonst mache ich es nicht mehr lange. Und dann hatte er mit seinem Kumpel Iggy Pop die Idee, sie gehen zum Ausnüchtern. Nach Berlin, in die Hauptstadt des Heroins. Aber
er hat es ja geschafft.
Naja, er ist sozusagen von den Hügeln von Beverly Hills nach Schöneberg. Beverly Hills, Schöneberg, das ist ja derselbe Wort, der Wortstamm. Die Syntax ist ja gegeben. Ja, es ist es sind die schönen Berge, Schöneberg, in die Hauptstraße 55. Und die Ignoranz dieser Stadt, auch die Normalität dieser hässlichen, grauen Inselstadt West-Berlin in den 70ern hat ihn auch gerettet, muss ich sagen. Würde ich sagen. Also da wurde er dann wieder ein bisschen normal. Na gut, mit dem Nüchtern war dann auch nicht so. Die haben es dann auch ein bisschen krachen lassen. Aber
gibt es da Quellen darüber?
Ja, gibt es. Total. Er war auch, also,
es gibt ja ganz wenig Fotos aus der Zeit.
Es gibt ein paar. Von Iggy Pop gibt es fast noch mehr als von Bowie in Berlin. Aber er sagte, er war, glaube ich, als Musiker, einfach als Mensch, gar nicht als Star, als Popstar, sondern ich schreibe, ich lese, ich male, ich mache Musik. Er war oft im Brücke-Museum. Die Expressionisten von Berlin haben ihn interessiert. Brecht, er war oft in Ostberlin, im Berliner Ensemble, als Theatergänger, hat sich dort Inszenierungen von Brecht-Stücken angesehen, also Drei-Groschen-Oper, hat er später auch selber
gesungen. Wird immer wieder erzählt, aber es gibt ja auch da keine Bilder.
Es gibt eins, wir haben ein Foto, das wurde von unserem technischen Direktor im Berliner Ensemble vor 20 Jahren das letzte Mal gesehen, schwarz-weiß, in einer Loge sitzend, in den Kartons des Archivs im Keller verschwunden. Wir suchen es, wir haben es nicht gefunden, wir suchen immer noch danach.
Deshalb kenne ich es nicht.
Ja. Aber die Kartons werden systematisch durchforstet. Wir sind da dran. Ja, und tatsächlich ist auch ein Buch von Christa Wolf dabei. Das haben Sie jetzt schon angedeutet. Ich will es jetzt nochmal sagen.
Aber darauf läuft es ja nicht hinaus.
Das ist so die Bandbreite. Und da haben wir gesagt, das ist so interessant, dass man sagt, man kann ganz verschiedene Abende aus diesem Stoff machen. Also Texte, Bücher, Songs, das ist eine Auswahl, das ist mein ganz persönlicher David Bowie-Abend sozusagen. Und Berlin spielt natürlich naturgemäß eine sehr große Rolle darin.
Wie sind Sie überhaupt zueinander gekommen? Es ist ja nicht Ihre Zeit. Der war in Berlin, da wurden Sie gerade geboren.
Naja.
Und der ist gestorben, als Sie 40 waren.
Ja, also es ist so tatsächlich dieses Buch Nachdenken über Christa T. von Christa Wolf, als wir anfingen für diesen Abend zu probieren mit der Band und so weiter, habe ich mich daran erinnert, dass meine Mama tatsächlich ein Buch von Christa Wolf im Bücherregal hat. Eins, von dem ich wusste, dass sie es hat. Und dann bin ich zu ihr und dann habe ich mir die Bücherregal. Und dann ist es tatsächlich Nachdenken über Christa T. Und dann schlage ich es auf und da steht Margitta Scheer, meine Mama, Juni 76. Ich bin am 1. Juni 76 geboren. Ich nehme also an, dass dieses Buch ein Geschenk zu meiner Geburt an meine Mama war. Ja, und ich nehme an, auch sie hat es gelesen, während sie mich stillte. Also wahrscheinlich habe ich Christa Wolf mit der Muttermilch zu mir genommen. Und ich muss sagen, dieses Buch, dieser Text, der ist so schön. Wann, ja, wenn nicht jetzt, ist ein Kernsatz daraus. Wann, wenn nicht jetzt. Bowie las das Buch zweimal. Das ist verbrieft.
Einmal, ist ja auch nicht so dick.
Ist nicht dick, ist aber, also der Ton ist sehr melancholisch. 77 kam es raus in Englisch, da hat er es wahrscheinlich in Berlin gelesen. Und dann, als er nach 7 Jahren Funkstille sein vorletztes Album The Next Day, nach 7 Jahren mal völlig out of the blue eine Single rausbrachte, Where Are We Now? Heißt das Lied, wo alle dachten, was macht eigentlich David Bowie, gibt's den noch? Ja, dann brachte der einfach über Nacht ohne Werbung, es gibt ein neues David Bowie-Lied, was? Ja, und hier, die neue Single, Where Are We Now? Und es ist ein Lied über Berlin.
Berlin.
Also ja. Er hält Rückschau, also sein Comeback ist erstmal, dass er zurückguckt auf seine Berlin-Jahre. Potsdamer Platz, Dschungel, KDW kommen drin vor, die böse Brücke.
Und alles mit so einem herrlichen englischen Akzent.
Alles mit einem herrlichen, ja, die böse Brücke. Und alles ist, muss ich sagen, durchzogen fast von den Sprachbildern von Christa Wolf, weil er, das ist auch wieder verbrieft, das Buch dann nochmal las. Und diese Stimmung, ja, der Himmel, der Regen, as long as there's sun, as long as there's rain, ja, das ist Lerchenschreie im Frühjahr, Sommergewitter, heißt es bei Christa Wolf. Wann, wenn nicht jetzt? Where are we now? Also ich meine, das ist, und das haben wir natürlich dann zusammen gedacht, und das ist für mich auch einer der Höhepunkte der Show. Also ich lese tatsächlich ausgewählte Texte aus seinen 100, einigen, nicht allen, seinen Lieblingsbüchern, und dazu spielen wir einige seiner schönsten Songs, und ich lese vor, nach und manchmal auch in den Songs, und bei Where Are We Now ist das also so verwoben, dass der Text im Song, also mittendrin, und danach kommt der Refrain, und das ist für mich so
ein,
also das geht gut zusammen, wenn man das erlebt hat live, da, also ich habe auch jedes Mal eine Gänsehaut, weil Leute, also Where Are We Now? Es ist auch für mich so ein Mantra, jetzt mal abgesehen von Bowie oder so, aber weil wir vorhin bei Bühne waren, überhaupt, was macht man auf einer Bühne? Ich will eigentlich immer im Moment sein. Das ist ja ein Widerspruch von der Aussage, weil ich vorhin gesagt habe, dass ich gesagt habe, ich will immer im Kino leben, weil Kino ist ja eine Konserve, ja, aber der Moment, den man da erlebt, ist ja auch so intensiv.
Aber Sie sind ja jetzt Kino oder Bühne.
So, und wenn man's macht, beim Spielen, also beim Drehen, ist man ja auch völlig in dem Moment, und es stimmt auch nur, und dann ist Kino auch nur zeitlos oder eine Szene, wenn der Moment stimmt. Wann, wenn nicht jetzt? Ja, also, und auf einer Bühne will ich nicht irgendwas, weil Sie ja sagten, bin ich jetzt ein David Bowie-Double oder so? Nee, ich bin Alexander Scheer, ich gehe auch als ich selber auf die Bühne, ich interpretiere seine Songs so gut ich das kann. Und die lese die Texte und bin aber, deswegen sage ich Gänsehaut, weil in diesem Moment, an dieser Stelle der Show, an diesem Moment in meinem Leben, in diesem Moment im Leben der Leute, die im Zuschauerraum sitzen, sind wir tatsächlich alle gemeinsam da, jetzt, hier, live. Und das bedeutet für mich live spielen. Nicht, dass man sagt, man spielt hier immer wieder dieselben Ansagen. Ich will auch, dass der Abend immer anders ist. Ich will, manchmal gehe ich an den Bücherschrank, wir haben diesen Bücherschrank natürlich, diese Bibliothek, und nehme da ein Buch raus und lese einen Text, den wir noch nie besprochen haben oder wo. Und einfach sage, weil, ja, guck mal, was hier steht, und das passt immer. Oder ich mache eine Ansage, gestern ist mir das passiert, oder was mir ein Song bedeutet, oder woher ich den Text kenne, oder was das für eine Querverbindung hat, oder das. Ich will, dass jeder Abend soll anders sein. Jeder Abend soll, der Moment soll stimmen. Und dann überträgt sich auch so eine Energie. Und das ist das, was ich am Live-Spielen eben so mag.
Es ist nicht durchinszeniert.
Ist es schon, aber es hat wir können machen, was wir wollen. Also ja, die Band ist auch so fit, wenn die merken, ich gehe irgendwo anders hin, musikalisch, dann ziehen die mit oder so. Ja. Oder wenn jemand die Geburtstag hat und wir spielen, ja, oder ich finde nichts schlimmer, als auf einer Bühne zu stehen und eine Routine abzuspulen, wo man sagt, das habe ich gestern gemacht, das mache ich morgen wieder. Du weißt gar nicht, in welcher Stadt du bist. Das ist für mich nicht das, warum ich auf eine Bühne gehe. Ich gehe auf eine Bühne, um mehr im Moment zu sein, als wirklich im Leben.
Können Sie haben am 8.5. in Dresden, am 30.6. in Leipzig.
Oh ja.
Und es ist ja nahe beieinander. Sie können das zweimal haben und es ist zweimal was anderes. Habe ich es richtig gesagt?
Total.
Sie haben die Karte?
Absolut, ich habe die Karte. Also wir machen eine Tournee. Wir spielen in Hannover, Stuttgart, Düsseldorf, Hamburg, Leipzig. Tag der Befreiung, 8. Mai im Gewandhaus. Frankfurt, Main, Bremen, Köln und Dresden. Das ist dann, glaube ich,
6.
30.6. Ja.
Dann haben wir nur die großen Häuser.
Naja, sagen wir mal, die...
Also bei uns jedenfalls, Gewandhaus und Kulturpalast.
Drüben auch, also es sind so die Konzerthäuser
der Ostberliner sagt drüben.
Drüben, alte Oper Frankfurt, also so die Philharmonien und die Konzertsäle, ganz schlicht. War auch nicht meine Idee, also sagte, ja, Leute, konntet machen wir jetzt.
Passt doch super dahin.
Da sind auch immer Leute in Berlin, im Berliner Ensemble, die kommen tatsächlich aus Stuttgart, die reisen an für diesen Abend, wir sind ja ausverkauft in Berlin.
Ja. Sie haben letztes Jahr ja da angefangen damit.
Ja.
Und ich habe, als ich mich jetzt damit beschäftigt habe, wie ist das überhaupt entstanden, habe ich in vielen Kommentaren, man kriegt ja dann, wenn man alte Internet-Einträge ist, Empörung darüber, dass man ja überall etwas davon hören kann, aber man kriegt keine Karten, verdammt nochmal.
Es ist so unglaublich. Also das ist wirklich ein Geschenk. Als wir anfingen mit dem Abend, brach der Server zusammen vom BE und wir hatten also überhaupt, es ging gar nichts mehr. Für eine halbe Stunde war das BE ohne Computer, weil das da zusammengebrochen ist. Also, und Leute reisen an und sagen, kommt ihr nicht auch mal nach Stuttgart? Und neulich hatten wir ein paar aus Passau, die sagten, kommt doch mal nach Bayern und so. Und jetzt machen wir das, jetzt bringen wir den Spirit von Bowie von Berlin im 50. Jahr, er war ja 76, ja. Mhm. Er zog übrigens Juni 76, im August 76 in die Schöneberger Hauptstraße. Mhm. Also ich war Erster.
Alles klar.
Okay. Zumindest in Berlin. Also so viel muss sein. Und 50 Jahre Bowie in Berlin, das feiern wir jetzt mit Heroes auf Tour hier in Deutschland.
Das ist natürlich die positive Wendung. Ich habe gedacht, na klar, die machen das richtig, 10. Todestag.
Nee, ja, war auch.
Also, es gibt genug Anlässe. Also ist natürlich schön, ja.
Aber wir dachten, wir wollen ein bisschen positiv. Nächstes Jahr wird der 80. Das ist ja auch noch.
Das ist jetzt die gute Brücke, weil ich nochmal zurück will auf die Frage, wie sie überhaupt zueinander gekommen sind. Ich habe immer gedacht, der Scheer, der war 13, 1989, das war jetzt nicht die große Zeit. Nee. Wie ist er dem Bowie, dieser Figur, begegnet? Also nicht dem Menschen, sondern dieser Figur, seiner Musik. Es war ja nicht der Sound ihrer Jugend.
Nee, tatsächlich nicht. Ich kannte den aus dem Radio. Also klar, Let's Dance Heroes hatte man mal gehört. Er hatte ja in den 90ern ein bisschen zu kämpfen, seine Hochzeit war, oder er hat sich selber auch ein bisschen ins Aus, er hatte diese riesige Welttournee, er war ja der große, neben Tina Turner, die Stadienfüller, Let's Dance und die großen Tourneen, und er hatte auch die Schnauze voll, und hat gesagt, ich will auch nicht mehr die Hits spielen, ich will nicht immer jeden Abend dasselbe, und so war dick auch. Ja, wir haben die gleichen Probleme, also immer wieder dieselben, Nummern, nee, also dass er sagte, ich bin jetzt einfach nur ein Gitarrist in einer Band. Und gründete die Band Tin Machine. Erinnern Sie sich? Also ging so nach hinten los.
Ja.
David Bowie, ist jetzt einfach nur Gitarrist in so einer Popband? Singt nicht mal? Oder was soll das? Es hat einfach niemand verstanden. Und dann war er irgendwie ein bisschen weg vom Fenster, hatte auch ein bisschen vergessen, wer sein Publikum war. Dann hat er wieder eine Soloscheibe, dann hat er sich bei Techno bedient, bei Jungle, bei der Jugendkultur. Ja, wo ich sagte, das haben wir dann abfällig. Ach, jetzt versucht er so auf modern zu sein und macht so Breakbeats da so rein. Und es war irgendwie Little Wonder. Irgendwie war nichts. Also hatte nicht seine größte Zeit. Und wir waren noch mal in einem Konzert, das muss ich nicht, ich erzähle es ganz kurz. Wir waren mal in einem Konzert in der Deutschlandhalle 96, weil ich wusste, wie man umsonst in die Deutschlandhalle reinkommt. Da waren nämlich hinter der Deutschlandhalle waren so Pferdeställe. Ich weiß nicht, ob da eine Rennbahn war oder ein Trainingsgelände oder irgendwie. Man konnte durch die Pferdeställe durch ein offenes Fenster, Treppe runter, war man im Bauch der Deutschlandhalle und dann konnte man da hoch und dann war man in der Deutschlandhalle und war in dieser Konzert, also ohne vorne
Eintritt. Geht heute nicht mehr.
Das Ding steht ja auch gar nicht mehr.
Und ach so,
Deutschlandhalle
okay,
ist,
danke also, für den Hinweis.
Das war damals noch alles so völlig West-Berlin verkeimtes, also durch die Pferdeställe sind wir dann da rein. Und wir waren, glaube ich, sehr bekifft und wir kannten den nicht. Ja, und er sagte später über die 96er-Tour, er sagte, wie begeht man künstlerischen Selbstmord? Spiele Songs von der neuen Platte, die noch niemand kennt und alte Songs, die niemand hören will. Weil er sagte, er möchte nicht mehr den, das finde ich ja das Tolle an Bowie, dass der immer wieder Erwartungen unterlaufen hat, dass er immer wieder neue Wege gegangen ist, Risiken eingegangen ist, wo er sagt, du, mir gefällt's, ja. Ich muss kurz sagen, also sonst versteht man das falsch. Jetzt verstehe ich das ganz, also damals sagten wir dann, wir haben uns dann drei Songs angeguckt, das Konzert lief schon, schlechter Sound, schlechte Band und vorne sollte so ein Typ, das sollte dann David Bowie sein, der spielte irgendein Zeug, was wir nicht kannten. Wir haben nach drei Songs gesagt, ist langweilig, wollen wir wieder nach Hause gehen und sind wieder abgehauen. Deswegen, ich wollte es erst nicht erzählen, aber es gehört irgendwie dazu. Also wir haben das nicht verstanden, weil er auch immer sagte, ich bin Projektionsfläche. Ja, ich bin, das war ja sein großes Ding.
War er ja auch.
War er auch. Ich kann alles sein, er war auch alles. Mhm. Und für Leute, die ihn lange kannten, das war ja, ich kann alles sein, was ihr sein wollt, was ich sein soll, kann ich sein. Ihr könnt projizieren, ich bin eure Projektion. Und wir haben da hingeguckt auf die Projektionsfläche und da war aber nichts. Weil wir hatten nichts, was wir drauf projizieren konnten, weil wir kannten ihn nicht. Wir sind diesen Weg nicht gegangen als Fans, 30 Jahre oder so. Das war einfach nur ein Typ, der komische Musik spielte.
Und wie sind Sie jetzt zu ihm gekommen?
So, und dann muss man sagen, ist ähnlich ignorant, wie erst Gundermann auch nicht hören wollte, weil in den 90ern wollte ich natürlich die Westplatten hören und den geilen Scheiß. Und also dann war auch die Techno und House und Hendrix, also die 60er, 70er wurden nachgeholt und dann war gleich hier das Bum-Bum. Das Neue war auch, also bipolar auch wieder, ja. Und dann habe ich so gemerkt, Bowie, ja doch, der ist schon, also wenn man sich anguckt, dass da jemand eine Platte macht, 5 Platten in 5 Jahren macht er eine Platte mit Queerm Rock'n'Roll, Ziggy Stardust, Beides von Mars, die nächste Platte ist in Philadelphia, macht er ziemlich schwarzen Soul, Young Americans und dann geht er nach Berlin und macht so depressiven, fast deutsch anmutenden Synthesizer Avantgarde. Ja, wo er nicht mal singt, wo die Plattenfirma sagt, David, wie sollen wir das verkaufen? Die Leute wissen doch gar nicht, dass du das bist. Willst du nicht nochmal so eine schöne Soul-Musik machen? Und Bowie sagt, nö, mir gefällt das. Und das habe ich da, der dringt mir so einen Respekt ab, dass jemand sagt, das ist erstmal wichtig, dass es mir gefällt. Ja. Ich will das nicht für ein Publikumsgeschmack machen, ich mache die erstmal für mich und wenn das Leuten gefällt, super, aber ich will nicht davon abhängig sein. Das hat übrigens Gundermann auch gesagt. Ich will nicht davon abhängig sein, ob den Leuten gefällt, was ich für Musik mache. Deswegen hat er gebaggert und hat gesagt, damit verdiene ich mein Geld.
Ja.
Ja? Und Bowie war da anders, aber ähnlich, dass er sagte, Massengeschmack, ich bin erstmal Künstler. Ich bin zwar in der Popmusik auch der Masse verpflichtet, aber was ich vorhin sagte mit diesen Einflüssen, ich will eigentlich Kunst machen, neue Sachen machen, Sachen zusammenbringen, die nicht zusammenhören. Und das fand ich dann immer mehr interessant über die Jahre, als ich ihn kennengelernt habe. Dann muss man sagen, vor 10 Jahren ist er gestorben und es war ein Sonntag und am Montag, dem 9. Januar, bin ich von einem Casting von West-Berlin nach Ost-Berlin gefahren. Ich hatte ein Casting für Gladbeck, den Film, den Zweiteiler, Gladbeck-Geiseldrama.
Ja.
Das heißt, ich hatte mich über Weihnachten mit Gladbeck, mit den Videos beschäftigt. Meine Freundin sagte damals, Chico, es ist Weihnachten, was guckst du dir dieses Geiselzeug da an? Ich sagte, ich habe Montag ein Casting. Ich hatte mich verkleidet, ich sah aus wie Dieter Degowski, einer der Dümmere von beiden Geiselnehmern, Lederjacke, so ein Klobillenbart und die Haare irgendwie so in die Stirn.
Freundin musste viel aushalten.
Es war schlimm mit mir. Augenringe, ich hatte eine Pistole in der Hand, ich saß da, das sind die scheiß Bullen, die scheiß Bullen. Und ich sagte, es ist Weihnachten. Ich sagte, dann bin ich zum Casting. Und es lief immer David Bowie im Radio, weil der war nämlich am Sonntag gestorben in der Nacht. Und am Montag, als ich zum Casting fuhr, was dann auch sehr gut war, Lief also im Radio sozusagen die dass er gestorben war, wurde immer wieder angekündigt. Und dann rief Leander Hausmann an, der Regisseur von Sonnenallee, und sagte: Cher, bist du da? Wo bist du? Du musst sofort ins Berliner Ensemble kommen. Uwe Bohm geht's nicht gut. Morgen spielen wir Drei Schwestern. Du musst einspringen für ihn, Virginie in Drei Schwestern von Tschechow. Ich sag, was? Leander, ich bin gerade ganz woanders. Ich bin gerade Dieter Degowski.
Ich bin gerade der
Geiselnehmer von Gladbeck. Ich sag, Cher, ist mir egal, du kommst jetzt her, sonst muss ich das morgen spielen und das will keiner. Also komm her, du kriegst einen Knopf ins Ohr, aber heute Probe, du musst kommen. Also betritt Dieter Degowski mit Pistole die Kantine des Berliner Ensembles und mein Freund und Dramaturg Steffen Sünkel erkennt mich nicht. Und ich ziehe aus Spaß natürlich die Waffe und sage, jetzt mal bitte, sag mal, eine kulturell wertvolle Idee. Hast du eine Idee? Was sollen wir jetzt machen, ne? Und er sagte, ach Cher, du bist es. Na, jetzt müssen wir doch mal was mit Bowie machen.
Ja.
So. Und das war jetzt sozusagen der lange Rede, kurze. Also da wurde die Idee geboren, dass man vielleicht irgendeinen Abend, also am Morgen seines Todestages, vor 10 Jahren keimte die Idee, dass wir irgendwas mit David Bowie machen. Dass wir dann am Ende im Berliner Ensemble landen würden, das hätten wir auch nicht geträumt.
Und sowas Gemischtes mit Literatur machen, ich finde echt Besondere. Sie haben ja auch schon das Musical gespielt in
Lazarus,
Hamburg. Lazarus, da, das ist noch eine ganz andere Nummer. Sie haben ihn schon gespielt in Die Kinder vom Bahnhof Zoo, Wir Kinder vom Bahnhof Zoo.
Ja, und das Remake.
Ja,
als Serie. Insofern war ich sozusagen dann auch selbstbewusst genug, dass ich sage, als Sänger, na gut, traue ich mir zu. Also schauen wir mal, hatte ich Lust drauf. Aber man muss auch sagen, ohne Gundermann hätte ich mich das nie so freiwillig, wäre nie hingegangen und gesagt, ich mache jetzt einen auf David Bowie. Also ja, nee, das war alles nicht meine Idee. Ich streite alles ab. Aber es kam sozusagen, so kam es zu mir. Und dann haben wir halt überlegt und Steffen Sünkel sagt, diese Liste, 100 Bücher, Literatur und so. Und dann hatten wir das, hatten wir einen Abend konzipiert für ein Popkulturfestival in Berlin. Das hat noch unser Kultursenator Klaus Lederer finanziert, weil wir brauchten auch ein bisschen Geld für Kostüme und Band und Proben und so weiter. Da gab es einen Kultursenator in Berlin, der hatte Geld für sowas. Ja, ist heute unvorstellbar.
Ich wollte gerade sagen,
wenn ich an die Tür von dem Theater klopfe und sage, ich habe eine Idee für einen Abend und ich habe hier meine Schulfreunde, die Band sind ja tatsächlich, kennen die seit 30 Jahren.
Sie sind in so eine Schule gegangen mit so Musikspezialausrichtung.
Osten war ja immer Russischschule, Sportschule, Musikschule. Ich war Musikschule. Ja. Ja, und ich kenne die Jungs seit, außer unsere Gitarristin, die ist neu, die ist eine fantastische Musikerin, Fee Aviv Dubois, hat auch ein neues Soloalbum und spielt bei uns Gitarre, weil wir gesagt haben, sonst sind wir ja nur eine Altherrenband, das geht nicht, wir brauchen Eier. So.
Wer will das sehen?
Das will niemand sehen. Dann hatten wir sozusagen diesen Abend und dann habe ich mal den Rese irgendwie gefragt, dann sollte ich bei einem Abend mal, wo es um Solidarität mit geht, einen Gundermann-Song singen, habe ich gesagt, ich habe auch einen Boja, ist egal, schneid raus, ist egal. Jedenfalls sind wir jetzt dann am BE gelandet.
Ja. Ja. Und diese Idee, das mit der Literatur zu verweben, war das Ihre Idee oder war das Steffen Sünkes Idee?
Das war die Idee von Herrn Sünkel. Er ist Dramaturg, er denkt natürlich in ganz anderen Welten als ich. Ja. Ich bin ja nur performativ, also gib mir einen Text und ich mach dir den. Ja, gib mir einen Tag Zeit und dann weiß ich, aber so Ideen, ja, ich habe auch welche, aber wir kreieren ja nichts. Ich bin ja als Künstler, als Schauspieler, weiß ich nicht, ob das Kunst ist, aber wir kreieren ja nichts. Wir schreiben nichts selber, wir inszenieren nicht, wir denken uns nichts aus, wir texten nicht, wir lernen Texte von anderen Leuten und sagen die dann her.
Aber Sie schaffen den Augenblick.
Das ist das Einzige, was wir kreieren, den Moment. Ja. So, richtig. Richtig. Und wenn der stimmt, dann kann man es glauben. Dann ist es wahr, auch wenn es gelogen ist. Lügen ist mein Beruf eigentlich, basically. Aber das können wir kreieren, den Moment, richtig. Und insofern sagte Sünke, ja komm, wir bringen ein bisschen Bildung rein. Ist doch toll, mal Christa Wolf am BE zu lesen. Ja, total gut. Und jetzt tragen wir es auch noch.
In einem solchen Zusammenhang.
In einem solchen Zusammenhang. Also ich bin tatsächlich, Eingangsfrage zu beantworten, ja, ich bin gut drauf, mir geht's gut.
Gut, dass ich die Frage gestellt habe. In der Vorbereitung gucke ich ja immer sowas, was suchen andere Menschen? Das macht ja die Maschine ganz automatisch. Ich schreibe einfach Alexander Scheer rein und dann kommt unten drunter eine Liste mit verwandten Suchanfragen.
Ach so?
Ja.
Was kam da so?
Und genau, da kam als erstes verheiratet, als zweites Heroes Tour, als drittes Freundin, als viertes Kinder, als fünftes Filme von Alexander Scheer. Mhm. Also das verheiratet war mir klar, dass da irgend sowas vorne steht. Heroes Tour als zweites ist auch das, schön, schön weit vorn. Aber Filme ganz hinten, ist das für Sie
meine
okay?
Frau sagt immer, du, bei dir kommt immer die Arbeit an erster Stelle. Also da ist da wäre es andersrum. Auf eins die Heroes Tour, auf zwei verheiratet. Aber
ist die doch Leute schön. Wollen wissen, ist er noch zu haben?
Ist er nicht. Aber warum wollen die Leute? Genau, jetzt ist auch mal gut, ich werde 50.
Aber sieht gut aus, das haben wir doch vorhin schon abgehandelt.
Ja, nee, also, aber Heroes Tour, was war noch? Filme von?
Filme von,
das Filme mit.
Aber Filme von, ja, Filme ja, mit, Sinne. Filme von, ja. Filme. Aber das ist Nummer 5. Ist das für Sie eine sinnvolle Reihenfolge?
Ja, das wollte ich ja
ziemlich weit hinten.
Also Filme, ja. Also Heroes Tour ist also ist eine sinnvolle, ja. Meine Ehe ist an erster Stelle, Familie erste Stelle. Und dann kommt die Arbeit, jetzt ist Heroes. Dann würde ich sagen Filme. Was war Freundin?
Ja, okay.
Das fällt, also
aber fällt ganz weit ab. Ich fand das nur so interessant, dass eben... Ich sehe ja immer als den Schauspieler Alexander Scheer, der so unterschiedliche Sachen gemacht hat, der immer wieder super eindrucksvoll ist und dass die Leute sich dafür interessieren, natürlich fürs Privatleben, alles klar, aber für sein Musikzeug und nicht für den nächsten großen Film mit Alexander Scheer.
Das finde ich wirklich interessant. Das hat sich ein bisschen gedreht. Naja, es ist ja, man muss sich ein bisschen umgucken. Wir hatten es ja vorhin zum Beispiel Filmförderung. Andreas Dresen ist einer der besten Regisseure des Landes. Hat Schwierigkeiten, Filme finanziert zu bekommen, weil es sind eben Arthouse-Filme und nicht die Schule der magischen Tiere oder Fuck you Goethe. Deswegen, ja, sagt er.
Aber die gut laufen.
Die also gut laufen. Gundermann
war ja erfolgreich.
Absolut, aber ich weiß nicht, ob sie eingespielt haben, was sie gekostet haben. Kino ist ja teuer. Im Falle von Gundermann bin ich da guter Dinge, aber es ist ja, man kann ja mit Kino in Deutschland nicht wirklich Geld verdienen. Es ist ja wie im Osten eigentlich durchsubventioniert. Ja, also Kino kostet 20 Pfennig, 10 Pfennig, weil es Kultur ist, wird durchsubventioniert. Ist ein bisschen anders hier, aber ähnlich. Deswegen zweites Stand bei Musik und sagt, du, sonst kommt die Miete ja gar nicht rein. Es ist schon, ich will mich da, kann mich da glücklich schätzen. Insofern, ja, wenn ich die Musik nicht hätte, müsste ich auch ganz schön rudern, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben sie, ich mache sie. Und ich kann auch nicht anders, ich kann, also Musik und Film, Filmmusik, das sind die beiden Sachen. Oder Theater, Spielen und Spielen. Es ist beides Spielen, es ist ein völlig anderer Sport, sowohl Musik als auch Film, Theater. Aber das ist das, was ich kann und was ich mache. Wenn ich sage, ich bin Zwilling, bipolar, dual, Film und Musik. Ich war mal in Thailand, haben wir noch eine Sekunde?
Ja.
Ich war mal in Taipeh mit Gastspiel, mit Castorf, mit der Volksbühne, mit der Spieler von Dostojewski. Wir haben Taipeh richtig verarztet, 6 Shows, 6 Stunden jeweils. Die waren fix und fertig und danach bin ich noch ein bisschen im Land rumgefahren. Habe gesagt, ich nehme den Flieger 10 Tage später und war ganz auf mich alleine gestellt. Da war es ja eine Insel, so groß wie die DDR. Da sagte ich, naja gut, ich weiß zwar nicht, wo der Zug hinfährt. Es kann auch keiner was sagen, es spricht keiner Englisch. Ich spreche nicht Taiwanesisch, ich kann die Schilder nicht lesen. Irgendwo wird er ankommen, ich steige da jetzt ein und bin... Es war herrlich, ja. Sonnenaufgang auf dem Berg Alisan und die Küste. Und irgendwann war ich, am letzten Tag war ich wieder in Taipeh, in der Altstadt, und habe dort einen Laden gesehen. Da waren so... da sind ja ganz viele Tempel, da waren so Gottheiten, so Köpfe, geschnitzte Köpfe. Und dann ging ich da rein und stellte sich raus, es ist der Laden des Schneiders, eines der letzten Schneider in Asien, der die Kostüme, die Gewänder schneidert für die Götter in den Tempeln.
Die Götterfiguren.
Die Götterfiguren, also die haben ja 4000 Götter, ja. 200 Hauptgötter.
Da ist viel zu schneidern.
Da ist viel zu schneidern und in den Tempeln. Und dann hatte er oben... draußen so große, halb Meter hohe, große, weiß geschnitzte Köpfe mit so Augen, also richtige diese Fratzen, also richtig tolle. Und ich habe gesagt, ich weiß nicht, wie wir uns unterhalten haben, ich sagte, trink Tee, wahrscheinlich Englisch. Und ich sage, draußen die Figuren, ich interessiere mich so dafür, verkaufst du da eine oder bist du der Schneider? Und dann sagt er, komm, wir trinken noch einen Tee. Und irgendwann sagt er, du, ich muss auch bald zum Flieger, aber ich würde irgendwie gerne, den interessiert mich. Er sagte, ja, okay. Und dann haben wir ein bisschen verhandelt und dann habe ich, auf welchen würde dich denn interessieren, habe auf einen gezeigt. Und dann sagte er, ja, der, aber du musst den daneben auch nehmen, die gehören zusammen. Und ich sage, wieso? Der eine heißt The Wind Following Ear. Und der andere heißt A Thousand Mile Eye. Das heißt, The Wind Following Ear, der hört alles. Ja. Und The Thousand Mile Eye, der sieht alles. Mhm. Zwei Götter, einer hört, einer sieht. Und dann sagte ich, Audio und Video, Film und Musik. Mhm. Das sind sie, meine beiden Götter. Und dann hat er mir die verkauft für einen guten Preis. Dann habe ich die im Flieger, ja, meine beiden Götter, die stehen jetzt bei mir auf dem Klavier links und rechts. Jetzt bin ich religiös und künstlerisch versorgt. Mehr brauche ich nicht. Film und Musik, alles klar.
Großartig. Und ist die Show, die Sie jetzt, mit der Sie jetzt auf Tournee gehen, nur was für Bowie-Fans oder auch was für Alexander Scheer-Fans?
Ich würde sagen, die Leute kommen wegen Bowie, aber sie hauen ab wegen mir. Nein, sie gehen wegen. Nein, aber sie kommen wieder wegen mir. Es ist für alle was. Es ist tatsächlich für Leute, die Bowie-Fans sind, es sind Leute, Alexander Scheer-Fans, so es sowas geben sollte. Und für Leute, die Literatur schätzen, junge Leute, die sagen nach der Show, ja, ich kaufe mir jetzt ein Buch. Tatsächlich. Und ich gehe auch jetzt völlig anders durchs Leben. Ich lese ja viel für Recherche und so weiter, ja, der Hyperfokus. Aber wir haben diese Bibliothek, wir haben die 100 Bücher. Ich habe die 100 Bücher alle gekauft in Antiquariaten. Wir haben die Originalliste sozusagen verstofflicht in diesem Bücherschrank, den wir auf der Bühne stehen haben.
Das ist keine Kulisse, sondern das sind echte Bücher.
Es sind echt und es sind genau die Bücher. Es waren nicht alle zu kriegen. Deutsche Übersetzung, Erstausgabe, war nicht ganz billig. Ja, ich habe für 1.000 Euro Bücher gekauft. 100 Bücher im Antiquariat und nach jeder Show nehme ich mir ein Buch mit und lese zu Hause. Es ist ein Traum. Es geht völlig, ab 50 geht's los. Jetzt fange ich an zu lesen. Ja? Ich hätte das nie gedacht, dass ich privat abtauche in die Welt der Literatur. Es ist schön.
Es ist wunderbar. Bowie hat ja so diese Grenzen zwischen dem eigenen Leben, dem David Bowie und der Kunst verwischt und ist ziemlich gut gemacht. Er war irgendwie am Ende ja und zwischendrin, nicht am Ende eher weniger, aber zwischendrin war er ja so Gesamtkunstwerk. Er war die Kunst. Ja. Wie weit sind Sie auf diesem Weg?
Ich würde eher sagen, meine Kunst, ich merke immer mehr, ich will eigentlich, ich kann gar nicht anders. Ich bin ja aus dem Osten und ich kann auch nicht, also wenn ich mir so eine Talkshow angucke, ich muss demnächst noch, oder ich war neulich bei Riverboat, sagen wir so. Also die Riverboat, ich weiß nicht, wenn ich mir so eine alte Talkshow angucke, da war Klaus Kinski zu Gast und Manfred Krug und je öfter ich mich angucke, desto mehr merke ich, wie sehr ich doch mit Manfred Krug sympathisiere, weil er einfach gerade aussprechen kann und sagt, du hör doch mal auf mit dem, ja, tu doch mal nicht so, ich bin der ich bin und Kunst, also eigentlich will ich nicht, dass mein Leben zur Kunst wird, ich will die Kunst soll eigentlich sein, dass ich mein Leben dass ich da bin, dass ich hier im Moment bin, dass so wie ich bin, unverstellt, das ist meine Kunst. Ja. Das finde ich eigentlich interessant, also das umgedreht zu denken. Mhm. Bei Bowie, ja klar, der hat sich sein eigenes Requiem geschrieben mit Black Star, dem Album, wo er den Kreis schloss von Major Tom von Space Oddity wieder zurück zum Black Star. Der Starman fliegt wieder in den Weltraum. Und kommt nie wieder. Da fliegt er jetzt immer noch. Vor 10 Jahren ist er gestorben. Und an dem Tag, 2 Tage vorher, kam sein Album raus. Leben, Kunst. Er hat bis zum eigenen Tod hinein das Leben sozusagen der Kunst geweiht. Das hat als letztes, glaube ich, Wolfgang Amadeus Mozart geschafft mit seinem Requiem. Ist er der Einzige, das ist solitär. Das ist das, was er erreicht hat, das er geschafft hat. Aber mein Weg ist, glaube ich, genau umgekehrt.
Sie stellen sich ihm zur Verfügung sozusagen.
Ich stelle mich dem Leben mit allem, was ich habe. Und ich versuche es zu meistern. Das ist das Handwerk, die Kunst, in der ich mich gerade ausbilden lasse. Nee, scheiß Schlusssatz. Nicht gut ausbilden lassen. Also, neue Frage.
Ich glaube, Sie haben das ja auch schon vernünftig beantwortet. Sie wollen Ihr Leben nicht zur Kunst machen, sondern Sie stellen Ihr Leben zur Verfügung, Sie können.
Ich stelle mein Leben, ich will mein Leben nicht zur Kunst machen, ich stelle mein Leben der Kunst zur Verfügung. Also wenn ich je mehr ich, sagen wir mal, im Schauspiel oder wenn ich mich verwandle, klingt immer so blöd, aber transformieren klingt auch blöd. Also jemand darstellen oder man ist ja nicht ich selber, ich bin ja eine andere Figur, aber es ist ja trotzdem, ich bin's ja, ja, es ist ja nicht, ja, ich bin ja nicht jemand anders, ich bin's ja immer, aber ich bin vielleicht Ecken, die ich an mir noch gar nicht kannte oder in mir, wo ich nicht nur das, die Zuschauenden überraschen kann, sondern auch mich selber. Mhm. Ja, ich will ja in einem Take beim Film oder auf einer Bühne vor Publikum mich selber überraschen und damit die Leute, weil das, was ich kann, weiß ich ja. Mir geht es darum, zu forschen, was ich nicht kann. Ja, das ist ja das Spannende. Mich interessiert alles, was ich nicht kenne. Oh ja.
Ein neugieriger Mann.
Ja, absolut. Sonst ist es ja irgendwie auch langweilig. Aber insofern entdecke ich mich natürlich in meiner Arbeit auch, finde mich da wieder und entdecke mich neu mit jeder Rolle, die ich spiele oder sowas. Und insofern ist das, glaube ich, interessanterweise, das ADHS steckt wieder durch. Bowie war ja auch als Schauspieler unterwegs.
Ja. Ich erinnere mich an Schöner Gigolo, Armer Gigolo mit Marlene Dietrich. Großartig.
Sie haben
beide.
Sie haben die Szene, sie war in Paris, er war in Berlin. Sie waren nicht auf einer in einem Studio zusammen, weil die Dietrich sagte, ich gehe aus Paris nicht weg. Ihr müsst meine Szene in Berlin. Und die haben Bowie-Richtung in Berlin gedreht und er hat sich so geärgert, er hat nur wegen Dietrich zugesagt. Ja? Und
er hat sie nicht gesehen.
Er hat sie nie gesehen. Ja. Und wer hat die Musik gemacht? Schöner Gigolo, Armer Gigolo? Unser Freund Günther Fischer.
Coole Musik.
Ja.
Wäre das nicht auch was?
Ich will
Alexander neulich, Scheer, Manne Krug mit Günther Fischer Liedern?
Neulich war Zicke Schneider, der beste, zumindest weiße Schlagzeuger der Welt, in meinem Dafürhalten, war neulich im BE, hat sich die Show angeguckt. Der ist ja jetzt auch 80. Der hat es immer noch voll drauf. Als Drummer, ich habe ja gesagt, wir schließen gerade, ich habe ja als Schlagzeuger angefangen. Zicke Schneider ist der Größte. Zicke Schneider ist der Größte von allen. Können Sie einen Hit einspielen von Manne Krug, von Fischer?
Aber natürlich.
Und wer da trommelt, ihr müsst mal drauf achten. Das Mikro-Timing, was der mit der Zeit macht. Also, ich habe den mal nur bei einem Soundcheck trommeln sehen. Da war ich 8 in Ost-Berlin, 57-Jahr-Feier oder irgendwas. Und alle Moleküle in der Luft im Umkreis von 100 Meter haben angefangen zu tanzen, als er trommelte. Und das ist immer noch so. Zicke Schneider bringt die Luft zum Tanzen. Also, und der war neulich in der Show und er sagte, du, also ja, jederzeit. Schauen wir mal.
Aber jetzt erstmal am 8.5. in Leipzig, am 30.6. in Dresden mit Alexander Scheer und jeder Menge Bücher und Gänsehautmomenten. Vielen Dank.
Vielen, vielen Dank.
Dankeschön.
Ich danke Ihnen,
Herr
Bischof. Jetzt genau. Jede Menge ADHS. Ich freue mich sehr.
Sie haben das jetzt so oft gesagt, ich wäre da überhaupt nicht darauf gekommen. Ich finde, Sie sind einfach sehr präsent.
Völlig normal.
Was bauen Sie denn dieses Jahr im Garten an? Zusatzfrage.
Ich weiß es noch nicht. Also Kräuter immer gut, Tomaten muss man einfach haben, Salat.
Warum Tomaten?
Naja, weil die wachsen gut, die kann man das ganze Jahr, also den Sommer über ernten und kann die Tomaten immer gut zum Kochen, Salat, Basilikum, Tomate. Ja.
Großartig, ich auch. Ja. Natürlich, ich liebe das.
Ja, herrlich.
Verschiedene Sorten oder?
Alte Sorten, die man, es ist ja, man kann im Laden ja gar nicht die Sachen kaufen, weil das alle durchnormiert ist. Es gibt aber im Netz so Sammel, da kann man tauschen und alte Samen, auch Obst, Gemüse, wirklich tolles, was wirklich schmeckt, wo man sagt, das kriegst du heute ja nicht mehr. Ja, sowas wollen wir anbauen.
Und das wird angebaut.
So.
Alexander Scheer, der Gärtner, der... Ja,
Geschichte schmecken.
In der Tomate. Was für ein Satz.
Herrlich.
Danke.
Herr Bischof, ich danke. Es war mir ein großes Vergnügen.
Gleichfalls.
So, Geschichte schmecken in der Tomate.
Super gut. Der war wirklich gut. Und da biege ich doch gleich nochmal ab. Die Tomaten müssen raus, also rein die Samen in die Erde im Wohnzimmer, klar. Aber bitte mit Geduld, dass sie nicht so schießen, habe ich bei Kompost und Konfetti gelernt, dem ARD Sounds Garten-Podcast. Jede Woche kurz und knackig Gartentipps, damit es dann auch was Knackiges zu ernten gibt.
Der Sonntagsbrunch. Ein Podcast von MDR Sachsen.